ARD.
SWR 1. Meilensteine. Alben, die Geschichte machten.
Ich bin Arbeiter, ich komme abends müde nach Hause, hab die Schnauze voll. Mhm. Aber danke, Baby, du bist da und machst mir das Leben schön.
Immer ein Feel-Good-Album.
Allein der Orgel-Einsatz, der haut mich jedes Mal weg.
Dieser Drumbeat von tum brum bum
tum. Wie cool, das hört man hier auch, oder?
Tag oder Nacht, wenn du das Ding anmachst, dann bin ich sofort dabei. Also das kannst du mir immer spielen.
Karl hat mir aus dem Herzen gesprochen.
Ich bin Frank König, hallo. Ich hatte es ja in der letzten Folge schon erwähnt, dass wir ein paar ältere Folgen auf Wiedervorlage gelegt haben. Klassiker, die schon lange nicht mehr im Netz stehen. Kann man ja wiederholen oder auch neu produzieren. Damn the Torpedoes von Tom Petty and the Heartbreakers ist so ein Album. War ursprünglich Folge 23, das war im Herbst 2018, langes her. Wir haben heute gute Gründe für eine Neuauflage, aber dazu gleich mehr. Am 19. Oktober 1979 ist das Werk rausgekommen. Das ist mit Erscheinen dieser SWR Meilensteine-Folge fast 45 Jahre her. Ziemlich genau sogar. Tom Petty und die Heartbreakers hatten ja schon zwei Alben rausgebracht. Die wurden vom Publikum und der Kritik sehr wohlwollend aufgenommen, aber Damn the Torpedoes schlug richtig ein. Kein Wunder bei dem Titel. Verdammte Torpedoes oder verdammt seien die Torpedoes, ein in den USA geläufiger und trotziger Ausspruch, der dem Unionsadmiral David Glasgow Farragut zugeschrieben wird. Im amerikanischen Bürgerkrieg soll der während der Schlacht in der Mobile Bay einem Minenfeld trotzend entgegengerufen haben: Verdammt seien die Torpedoes und volle Kraft voraus. Nur zur Erklärung, damals nannte man Seeminen im Englischen noch Torpedo. Welche Minenfelder Tom Petty mit voller Kraft durchqueren musste, dazu gleich mehr. Volle Kraft voraus passt auf jeden Fall zum Sound des Albums. Der größte Hit darauf, Don't Do Me Like That. Damn the Torpedoes war also der endgültige Durchbruch für Tom Petty und seine Heartbreakers. Dreimal Platin gab es in den USA und das Fachmagazin Rolling Stone listet das Album derzeit auf Platz 231 der Greatest Albums of All Time. Ich begrüße aus der SWR1 Musikredaktion Katharina Henjos. Hallo Kathi.
Hallo.
Und ich hatte es ja schon angedeutet, es gibt einen Grund, warum wir die Folge neu auflegen. Zu Gast ist nämlich der Gitarrist, Songschreiber und Musikproduzent Karl Carlton. Hallo Karl.
Hi, nach Deutschland.
Ja. Nach Deutschland, hallo. Wo sitzt du gerade?
Ich bin in Griechenland auf einer kleinen Insel in der Ägäis, Simi. Ach,
ja, das klingt gut.
Aus gutem Grunde, weil hier ist es also quasi sehr authentisch, nicht sehr touristisch und ich habe die Gitarre dabei und arbeite an neuen Songs und ich suche mir da gerne schöne Orte aus, die mich auch inspirieren, ne?
Ja. Klasse. Karl, man kennt dich unter anderem durch deine langjährige Zusammenarbeit zum Beispiel mit Peter Maffay, Udo Lindenberg und auch Robert Palmer. Aber du hast auch eigene Bands und Projekte wie zum Beispiel Karl Carlton and the Song Dogs. Und da gibt es einen ziemlich direkten Link zu Tom Petty. Erzähl uns mal was darüber.
Ja, ganz genau. Ja, die Song Dogs ist natürlich meine Herzensangelegenheit. Ich habe das damals ganz kurz Karl Carlton and the Song Dogs genannt, weil ich als alt einsamer Wolf, der durch die Welt und durch die Studios trottete, wusste, dass wenn ich eine Band habe, die das Personal öfter wechseln würde. Und das hat jetzt auch mit Patty zu tun. Deshalb habe ich das Karl and the Song Dogs genannt, weil so konnte ich mir dann immer, egal wo ich war, ein paar neue Jungs in die Band einladen. Und das war auch bei der ersten Produktion so. In der Vorbereitung von meinem ersten Album Revolution Avenue mit den Song Dogs war ich in Los Angeles in Vorbereitung, habe die Musiker getroffen, Ian McLagan und eben auch Steve Verrone, der damals relativ neu in Heartbreakers war. Und Steve hat mir geholfen damals. Ich hatte einen Song, der war nicht veröffentlicht von Patty. Ich glaube, der ist irgendwann mal auf irgendeinem Album erschienen, aber nicht als offizieller Song. Der hieß God's Gift to Man. Mhm. Das war ein sehr raffes Demo von Tom. Und ich hatte mich irgendwie in die Strukturen, in den Song verknallt und habe ein ganz eigenes Arrangement dafür gemacht, ein ganz prägnantes Gitarrenriff und konnte aber bei den auf der schlechten Aufnahme nie den Text raushören. Also was tun? Steve Aron fragen und sagen, meinst du, du kannst mich Tom Petty vorstellen und wir könnten mal fragen, what about this song? Und genauso geschah es dann auch.
Ach, klasse.
Und sind zu Toms Haus gefahren. Tom war busy, ich glaube, war sogar eine medizinische Geschichte und war sehr freundlich und meinte, dass seine Tochter uns weiterhelfen könnte. Und dann haben wir zusammen an so einem Kassettenrekorder gesessen und haben zusammen zu dritt den Text rausklabüstert, ja, weil er den auch irgendwie nicht aufgeschrieben hat. Und das ist der allererste Song, den wir dann in Louisiana, das war der erste Song, den wir jemals mit den Songdogs aufgenommen haben, God's Gift to Man.
Und ich habe zufällig gerade hier.
Ja, auch tolle Musiker. Das ist Ian McLagan an der Orgel von Faces, Small Faces. Und Garth Hudson von The Band spielt mit.
Krass.
Levon Helm, Percussion.
Tom Petty und Tochter im Wohnzimmer Demobänder hören. Tolle Vorstellung, ja, finde ich. Und irgendwie auch interessant. Wir haben es gerade eben in der Konferenz gemerkt. Wir zeichnen das heute am Todestag von Tom Petty auf. Ist das nicht verrückt?
Das stimmt. Das hat mich auch ein bisschen überwältigt, muss ich zugeben. Ja.
Das hat mich auch damals an dem Tag, als es eben geschah, wie viele Jahre ist denn jetzt schon her, das hat mich auch umgehauen.
Ja.
Ähnlich wie der Tod von Robert Palmer oder so. Da kam ich auch erstmal einen Monat gar nicht mit klar. Mhm.
Wir freuen uns jetzt jedenfalls auf deine Expertise, Karl. Ich will nochmal ins Jahr 1979 zurückgucken, als Damn the Torpedoes rausgekommen ist. Das war das Jahr der iranischen Revolution und in Camp David schließen Israel und Ägypten Frieden. In Großbritannien wird Margaret Thatcher zur Premierministerin gewählt. Das deutsche Rettungsschiff Kap Anamur erreicht das südchinesische Meer und nimmt die ersten vietnamesischen Flüchtlinge auf, die Boat People. Die Sowjetunion marschiert in Afghanistan ein. Irgendwie alles Themen, die uns noch nachhängen heutzutage. Der Walkman revolutioniert die Art, wie wir Musik hören. Und wir hören damit zum Beispiel die Hits des Jahres in Deutschland. Nummer 1 in den Jahrescharts für passend Peter Maffay mit So bist du.
So bist du.
Es gab auch großartige Meilensteine 1979. Blondie, Parallel Lines zum Beispiel. Oder Tom Petty hat mal gesagt, ich liebe Pink Floyd, aber in diesem Jahr habe ich sie gehasst. Und das hatte einen Grund. Klar, in Amerika verdrängt The Wall, Damn the Torpedoes, nach 7 Wochen vom Platz 1 der Billboard-Albumcharts. Ja, wer mehr über diese Meilensteine des Jahres 1979 erfahren möchte, findet die natürlich zuverlässig in der ARD-Audiothek. Und wer die Meilensteine dort abonniert, verpasst keine Folge. Katharina, erzähl uns mal was zur Vorgeschichte des Albums.
Ja, also wir fangen vielleicht mal ganz vorne bei Tom Petty an, weil das lohnt sich wirklich mal kurz in seine Musikerbiografie auch reinzuschauen. Er ist ja in Florida zu Hause in Gainesville. Und da kommen theoretisch auch die erste Heartbreaker-Besetzung her. Die kommen alle aus dieser Stadt in Florida. 1970 hat er da als erstes mit Mike Campbell, der ja dann auch Mitglied der Heartbreakers war, die Band Mudcrutch gegründet. 1972 ist dann auch Ben Motench als Keyboarder mit eingestiegen, der ja dann auch bei den Heartbreakers mit dabei war. Regional waren die damals Anfang der 70er schon erfolgreich. Sie haben sogar auch ein eigenes Festival veranstaltet auf der Mudcrutch Farm, das war ein leeres Grundstück neben dem Haus.
Und glaube nicht besonders sauber.
Nein, das war, aber es war für ein Festival geeignet.
Ja, die Fotos von damals sahen auch sehr Jugendzentrum-veranstaltungsmäßig aus.
Ich glaube, wichtig war der kurze Weg, weil sie haben nämlich direkt nebendran gewohnt. Das war sehr praktisch. 1974 ist er dann mit Mudcrutch nach Los Angeles gegangen und hat dort auch nach einer Plattenfirma gesucht. Und Leon Russell war es, der der sie dann bei Shelter Records unter Vertrag genommen hatte. Also Leon Russell hat ja damals schon zum Beispiel das Konzert vor Bangladesch mit George Harrison gespielt, hat Aufnahmen mit Bob Dylan gemacht.
Hier sitzt ein großer Fan von Leon Russell.
Me too, Karl, me too. Also,
ja, drauf einigen.
Ja, und 75 kam dann auf diesem Label auch die erste Single raus. Die Single hieß Depot Street. Down Depot Street. Und ist auf diesem Label Shelter Records eben erschienen. Es war kein großer Erfolg und sie haben sich aufgelöst. Tom Petty blieb aber als Songwriter bei Shelter Records und hat dann, ja, so 75, 76 eher, die Heartbreakers gegründet. Und sie sind dann auch schon 76 auf Tour nach Großbritannien gekommen und haben erleben dürfen, dass das Publikum in Großbritannien sie schon mal feiert für ihre Songs und für ihren Sound. Dann kam ja auch...
Was mich jetzt nicht verwundert.
Nein.
Naja, es war aber eine schwierige Zeit. Im Grunde genommen war das ja die Hochzeit des Punk.
Ja.
Und komischerweise wurde Petty ausgerechnet mit diesem Mainland Rock'n'Roll oder wie das genannt wird. Gibt es ja so eine Bezeichnung
Heartland,
für Pattys
Heartland
Musik.
Rock'n'Roll.
Heartland Rock, ja genau. Eigentlich alles andere als Punk, aber die wurden als New Wave Band gehandelt in England. Ne? Das fand ich interessant.
Ja.
New Wave Band. Hm. Aber ein Riesenerfolg. Also der erste große Erfolg war eigentlich in Great Britain. Ja.
Aber vielleicht haben die Briten auch die Einflüsse der großen Vorbilder mit rausgehört. Aber da können wir später nochmal drüber sprechen.
Ne? Ja, also genau. Mit Sicherheit. Also das ist ja das, was Tom Petty auch vor allem dann bei Damn the Torpedoes, aber auch schon davor ja immer macht. Der macht so eine Kombination aus Southern Blues und britisch Rock, ne?
Ja.
Kann man schon so sagen. In jedem Fall kam dann 77 American Girl. She was an American Girl. Das war so ein erster Achtungserfolg auch für die Band. Und dann kam es kurz vor oder während der Produktion zu Damn the Torpedoes schon zum Rechtsstreit mit seiner Plattenfirma. Shelter Records hat sich verkauft an MCA. Und Tom Petty hat gesagt, nee, also ich will nicht einfach, dass mein Vertrag da mitverkauft wird, weil ich habe ja da unterschrieben, weil auch bestimmte Werte im Fokus für ihn standen, was die Musik und auch die musikalische Ausdrucksweise betrifft. Und er will jetzt nicht einfach als Artist an eine neue Plattenfirma verkauft werden, die vielleicht ganz andere Vorstellungen mit ihm hat. Das war sein Hauptgrund und deswegen hat MCA dann ein Tochterlabel gegründet, Backstreet Records für ihn und da hat er dann unterschrieben und er wollte als Künstler und dafür hat er auch gekämpft in dieser Zeit, die größte...
Das war ein harter Kampf. Ne?
Genau. Ja. Die größtmögliche Freiheit für seine Musik, für sein Album haben, für Damn the Torpedoes. Also hier auch das Minenfeld, durch das er gegangen ist.
Ja.
Das Minenfeld volle Kraft voraus, in dem Fall das Minenfeld Musikbusiness, wenn man das
also
so...
Also deshalb heißt das Album ganz bestimmt Damn the Torpedoes, gehe ich mal von aus. Ne?
Ja, also es wirkt, es fühlt sich so an. Ja.
Ja, das hat ihn ja auch schwer belastet. Allein die Arbeit mit Jimmy Iovine an diesem Album war schon sehr, sehr hart und pedantisch, wie Iovine eben ist oder damals war oder immer noch ist. Aber dieser Rechtsstreit lief ja parallel während der Recordings. Und kennt ihr die Geschichte, dass Petty abends aus Angst davor, dass MCA die Tapes konfessieren könnte, dass er abends den Rollies die Tapes mitgegeben hat, dass die irgendwo verstecken sollten?
Nein, die Geschichte kenne ich
nicht. Ja, ja. Der hat abends den Rollies die Tapes mitgegeben, die täglichen aufgenommenen Tracks, und hat gebeten, die zu verstecken und ihm nicht zu erzählen, wo die sind. So konnte er dann im Gericht sagen, er weiß tatsächlich nicht, wo die Tapes sind. Als sie ihn fragen, Mr. Petty, do you know where the tapes are? Nee, weiß er nicht.
Krass.
Ja, kleine Geschichte am Rande.
Schöne Geschichte und auch, ich finde, die Geschichte zeigt auch, wie sehr er für seine Musik gekämpft hat.
Ja.
Auch dieser ganze Recording-Prozess ist ja ein wirklich songdienlicher und ich ziehe da wirklich meinen Hut davor. Sie haben die Songs komplett aufgenommen und live eingespielt. Und das hört man auf diesem Album. Die sind organisch. Das ist nicht irgendwie Stück für Stück zusammengebaut, sondern da steht eine Band, entweder zu Hause bei Mike Campbell, da sind Teile aufgenommen worden, oder eben im Studio und spielt diese Songs. Und das ist einfach eine Stimmung, die kriegt man nur, wenn man zusammen Musik macht, auf dieses Album drauf. Und was ich ganz besonders finde an Tom Petty, er hat mal gesagt, er möchte, dass jeder Song von diesem Album mit einer einzigen Akustikgitarre spielbar ist. Und das ist er. Ich habe schon einige davon, davon gespielt.
Am Lagerfeuer.
Und ich muss sagen, wirklich tolle Arrangements und so. Ja. Aber jeder einzelne Song funktioniert auch mit einer einzigen Akustikgitarre. Ja. Und das ist wirklich auch bemerkenswert.
Der Weg dahin war sehr schwer. Es ist alles sehr organisch aufgenommen, aber der Clash des Verständnisses zwischen Aufnahmen, zwischen ihm, der Band und Iwan war schon, das war schon eine Qual, das war schon ein Gang nach Canossa, weil sie kannten und liebten es eigentlich, wenn sie den Song fertig arrangiert hatten, um zu 3-4 Mal zu spielen und fertig. Mhm. Und Iwan, das weiß ich auch von meiner Arbeit oder später habe ich nochmal mit ihm gearbeitet auf dem Simple Minds Album, Iwan ist sehr pedantisch und das war gerade Ende der 70er, so Steely Dan und so weiter setzen da die Standards, wie man Schlagzeug aufnimmt. Die haben teilweise eine Woche nur am Snare-Sound gearbeitet. Also ganz pedantisch alles aufgebaut und gemacht, was sich ja auch rentiert hat. Aber für Petty und für die Band war das, die hatten natürlich die Geduld verständlicherweise nicht wirklich und mussten sie aber haben. Haben sich eben Produzenten unterworfen und haben dann wirklich teilweise bis zu 40, 50 Takes von einem Song gespielt, bis sie den Kram nicht mehr hören konnten. Und wie es dann so oft war, also die Geschichte erzählt, dass dann doch oft die eine der ersten im Abhören von den vielen Takes dann auch oft eine der ersten Aufnahmen genommen wurde, weil die doch die meiste Energie hatten. Mhm. Aber da wurde sehr, sehr pedantisch gearbeitet, vor allem am Sound. Ja.
Ich muss Karl noch mal kurz zwischenfragen, weil wenn man sich die Albumhistorie von Jimmy Iovine anschaut, also sozusagen die Frage ist, welche Position hat er gegenüber der Band eingenommen? Weil er hatte zu dem Zeitpunkt schon mit John Lennon gearbeitet, mit Bruce Springsteen. Er hat
als Engineer, nicht als Produzent.
Also trotzdem war er schon in diesem Umfeld mit drin, auch von diesen großen Alben, Meat Loaf, Bad Out of Hell, Easter von Patti Smith. Hearing. Genau, also was für eine Ausstrahlung hatte der, wenn der auf so eine Band wie die Heartbreakers getroffen ist?
Na, Iwan kommt in den Raum, kleiner Italiener mit 2 Sonnenbrillen, eine orangene, eine silberne auf dem Kopf, fängt gleich an loszuschnattern und ist sofort Bestimmer. So kommt er erstmal rein und da habe ich auch einige, wenn wir später noch Zeit haben, eine Anekdote mit Jimmy Barnes, wo es dann wirklich geclasht ist. Also Jimmy kommt rein und bestimmt. Kann ganz nett sein, aber ist erstmal wirklich Italiener mit Händen und Füßen und und bestimmt, wie er es haben will. Ne? Mhm. Und nun ist Patty auch ein Alpha-Tier, zwar introvertiert, aber Patty kann auch gut abgehen, ne? Das wissen wir.
Okay.
Und ja, man hat sich arrangiert. Ich glaube, im Endeffekt, wenn dann der Sound stand und Iwan auch recht gehabt hat, so wie später Rick Rubin, der dann auch ähnlich rigoros vorgegangen ist, hat gesagt, hier lassen wir mal die Bridge weg und der Song ist nicht gut genug und geh nach Hause und schreib den nochmal um. Ich glaube, zähneknirschen hat Patty sich mit Iwan arrangiert, weil er irgendwas gespürt hat, nehme ich mal an. Ja.
Wir sind ja schon ganz in der Geschichte des Albums drin jetzt, aber ich würde dich trotzdem noch mal gerne fragen, Karl, warum ist das für dich persönlich ein Meilenstein, das Album?
Gestern, ich habe in den letzten Tagen, weil ich wusste, dass wir diesen Podcast machen, mich noch mal mit dem Album beschäftigt und habe gemerkt, ich hole mal ganz kurz aus, dass ich mit dem Album, also mit diesem Patty derzeit bis zum Patty zu den letzten Alben, Mojo oder und so weiter, The Last DJ oder die neueren, mitgewachsen bin. Und ich habe tatsächlich jetzt durch euch, danke an euch, gemerkt, das Album ist ein Meilenstein wegen der gängigen Songs, wegen des Sounds. Der war halt so ein super Hi-Fi 70er Jahre und trotzdem Rock'n'Roll, ganz viel Space drin und sehr simpel mit Akkorden. Versteht mich jetzt nicht falsch, aber eine Simplicity ähnlich wie AC/DC sie hat. Also vollkommen unprätentiös, ob es die Gitarren-Solos sind oder die ganze Basis, wie so ein Song aufgebaut ist. Mhm. Und das stimmt schon, was Patty sagt. Jeden Song kannst du mit der Akustik spielen. Damals hat mich das ganze Flair der Band umgehauen. auf den Alben. Vorher fand man 3-4 Songs gut. Bei diesem Album fand man jeden Song gut. Ja. Und kriegt es gar nicht satt, sich in diesen Sound reinzulegen. Jetzt, so viele Jahre später, sehe ich eigentlich den Inhalt. Der Song ist ja eigentlich ein Juvenile Patty, sage ich mal, Mitte 20. Es geht ja nur um Teenager-Liebesverhältnisse. Er hat ganz viele Einflüsse bei den Birds, bei Springsteen inhaltlich, finde ich. Sind sehr viel, ich bin Arbeiter, ich komme abends müde nach Hause, habe die Schnauze voll, aber danke Baby, du bist da und machst mir das Leben schön. Oder danke Baby, dass du abgehauen bist. Oder es sind ja nur, wie sagt man das, Relationship, Liebesbeziehungstexte. Ne? Also, und das hat sich dann ja grundlegend in all den Jahren verändert. Und so wie Patty durch seine Alben gewachsen ist, versteht mich bloß nicht falsch, ihr nicht und auch nicht hier an draußen sitzen. Wenn ich ganz ehrlich bin, finde ich jetzt die letzteren Alben interessanter. Vom Inhalt her, vom Schreiben her, erwachsener geworden. Aber ein Meilenstein ist dieses Album, weil gerade in der Zeit, wo in Europa der Punk abging und der Synthie-Pop und in Amerika die großen Pudelrock-Bands anfingen, uns zu langweilen.
Das ist das schöne Wort für Hair Metal ist Pudelrock. Das habe ich auch nicht gehört. Ja.
Pudelrock. Und da kam dieses Erfrischende, ähnlich wie die Beatles Anfang der 60er. Bumm, da war plötzlich so eine Band unprätentiös, sahen auch noch alle tierisch cool aus, klangen cool, live. Und klang auch genauso auf dem Album und hatten diese fantastischen Songs, das ganze Package. Und das wurde gehighlightet durch dieses Album. Ne?
Klasse, danke. Aber jetzt mal volle Kraft voraus. Wir steigen ein ins Album Refugee.
Sure.
Jo, wirklich ein Volldampf-Opener. 1980 dann die zweite Single aus dem Album und irgendwie spürt man sofort diesen Trotz, von dem wir vorhin gesprochen haben. Den Trotz vielleicht wegen dem Ärger mit der Plattenfirma, aber auch, weil die Aufnahmen wirklich harte Arbeit waren. Jetzt machen wir es richtig so. Das muss Tom Petty alles gespürt haben. Obwohl er selbst gesagt hat, normalerweise dauert es eine Weile, bis man vollständig versteht, was in einem Lied vor sich geht oder vielleicht was dazu geführt hat. Katharina, das ist ja schon spannend, aber nicht ungewöhnlich, dass Songschreiber sich erst später über die Gefühle bewusst werden, die beim Schreiben eine Rolle gespielt haben.
Das kann der Karl bestimmt besser bestätigen als ich.
Ich wollte über die ansprechen. Ja,
ich kann das auch bestätigen mit meinen eigenen Songs. Aber nein, das ist ja so ein...
Ich kann das auch bestätigen mit meinen eigenen Songs. Aber das ist ja auch logisch, oder?
Ja, das kommt auch daher, dass man ja in der Situation steckt. Und das ist immer so, man sieht immer erst rückwärts, warum irgendwas für was gut war, in dem man gerade steckt. Und ich denke, das ist auch, weil in Songs, das sind ja oft Themen, die einen gerade beschäftigen, aus irgendeinem Grund. Und man kann erst rückwärts verstehen. Genau, irgendwie das Leben muss man vorwärts leben, aber kann man nur rückwärts verstehen. Irgendwie so ist der Spruch. Und genauso ist es bei Songs
ist der
auch.
Song, ja, der Song ist da tatsächlich wie ein Leben. Ich merke das immer wieder. Am liebsten höre ich Alben, die ich gerade gemacht habe, erstmal eine ganze Zeit nicht. Und dann tatsächlich nach einem Jahr oder so, was Katharina sagt, merke ich, wie tief der Song eigentlich ist. Das ist eigentlich seltsam. Wenn du den schreibst, dann solltest du es eigentlich spüren. Aber man spürt es erst dann, wenn später, selbst Jahre später. Oder eben, dass man den Song auch lieber hätte weglassen sollen.
Ja gut, das
gibt's auch.
Also ich bin froh, dass Tom Petty diesen Song nicht weggelassen hat, sondern dass er ihn geschrieben hat. Und es steht ja auch eine wunderbare Zeile drin, jeder muss kämpfen, um frei zu sein. Mhm. Und dann heißt es im Refrain, du siehst, du musst nicht wie ein Flüchtling leben. Also für mich ist die Reaktion auf die Situation, die er gerade mit dem Label verhandelt hat, diesen Rechtsstreit mit der Plattenfirma und so, und dass er jetzt sein eigenes Ding durchzieht und dass er sagt, du kannst für deine eigenen Interessen einstehen, ohne darunter zu leiden. Mhm. Und das ist für mich die Aussage dieses Songs. Und deswegen ist er zu Recht auf Platz 1 auf dem Album.
Ja, ja, verpackt in eine Liebesgeschichte. Ne? Ja.
Du hast erwähnt, Karl, dass die Aufnahmesessions schwierig waren. So richtig gefluppt hat das Ganze erst nach 2 Tagen Pause, auch bei diesem Song. Kennst du das Phänomen auch, dass ein Song mitunter erstmal ein paar Tage reifen muss, bevor man ihn im Kasten hat?
Ja, unbedingt. Darum ist es eigentlich auch gut, wenn du einen Producer hast. Aber mit einem Producer ist es auch so ähnlich wie mit einem Orthopäden oder einem Psychologen. Du weißt nicht, wie gut er ist, selbst wenn er einen guten Namen hat. Dann muss man sich erst finden.
Aber manchmal ist es einfach so, dass ein Song eine gewisse Reife erst erlangt, wenn man den Stress rausnimmt und sich mal ein paar Tage Ruhe nimmt.
So war es ja hier. Der Song ist wie so oft eine Zusammenarbeit zwischen Mike Campbell und Tom Petty. Mike Campbell hat die Musik geschrieben und das ist eigentlich auch eine ganz süße Geschichte, wie ich finde. Er hatte den Song Pretty Woman von Roy Orbison im Ohr, also die Akkordfolge zumindest, und hat sie sich aufgenommen auf ein Tonbandgerät, um dazu Riffs und Soli zu üben. Jetzt muss man schauen, Roy Orbison, Pretty Woman steht in A-Dur und Refugee haben wir in Fis-Moll. Also es ist praktisch die parallele Molltonart von von A-Dur. Er hat in jedem Fall darüber geübt und Tom Petty hat es gefallen und der hat einen Text dazu geschrieben auf diese Aufnahme von Mike Campbell. Und dann haben sie zusammengesessen und haben bei Mike Campbell zu Hause und im Studio.
Wahrscheinlich.
Was, genau.
Ja. Campbell war schon immer weiter vor Petty mit, also als Techniker. Der hatte immer ein Studio zu Hause. Ne? Später hatte Petty natürlich auch ein Studio, aber zu der Zeit war es eigentlich Mike Campbell, bei dem alles vorbereitet wurde, aufgenommen wurde. Ne?
Genau, und das haben sie mit diesem Song auch gemacht. Sie sind praktisch fast verzweifelt, weil sie nach dem richtigen Tempo, nach dem richtigen Groove gesucht haben. Und das kann ich mir auch vorstellen, weil dieser Song lebt ja vom Groove, vom richtigen Feeling, ja, miteinander. Mike Campbell war irgendwann so frustriert, dass er wohl das Studio einfach wortlos verlassen hat und hat sogar 2 Tage die Stadt verlassen, um nicht irgendwie nochmal mit dem Song in Berührung zu kommen. Er kam dann zurück nach 2 Tagen und dann hat's gefluppt und dann haben sie den Song aufgenommen im richtigen Feeling.
Das war ja, du hast es gerade erwähnt, im Homestudio von Mark Campbell.
Ja.
Mark Campbell. Das haben die mit dem 4-Spur-Rekorder aufgenommen, ne? Ist das dann das, was am Ende auch auf der Platte?
Nein, nein.
Das wurde dann nochmal.
Später auf anderen Alben, ja, aber das hätte jetzt wieder Back to Ivan nie zugelassen. Nee. Das wurde dann neu aufgenommen im Sound City hier.
Sound City Studio gibt es übrigens auch ein Special der Meilensteine zum Sound City Studio noch verfügbar. Und klar, die Band spielt zusammen, die haben das zusammen aufgenommen. Und bei der Abmischung im Studio ist dem Song schon eine große Zukunft prophezeit worden, Katharina.
Ja, die Legende besagt, eine Dame von der Rezeption kam ins Studio und hat gesagt, das ist ein Hit, das ist ein Hit. Wie auch immer man das, klar, also ich weiß nicht, wie es dir geht, Karl, aber ich finde ja einen Song, klar, der wird vor allem ja durchs Publikum zum Hit, ne, als Musiker. Du hast eine gute Nummer, sie gefällt dir, aber ob tatsächlich am Ende das Publikum das auch so sieht, ist ja die große Frage. Da gibt es auch ein schönes Zitat von einem berühmten deutschen Manager, der da mal sagte, wenn ein Song nicht den Weg ging, der ihm vorhergesagt war, der sagte dann immer, das Publikum hat versagt. Aber ja, also ich weiß nicht, ich finde das immer schwierig, sowas im Studio zu sagen. Man hat, glaube ich, so ein Feeling dafür. Aber
man hat ein Gefühl, das kann wirklich täuschen. Manche haben ein besseres Gefühl und ja.
Aber das Interessante finde ich, weil in den Sound City Studios war ja auch so eine familiäre Atmosphäre und die haben ja auch, die war ja auch ganz bekannt, die Dame, die davor saß, ne, die gehört ja zum Inventar der Sound City Studios und die hat viel gehört in ihrem Leben. Und ich glaube, wenn die reingekommen ist in Kontrolle und gesagt hat, das wird ein Hit, dann war das schon ein ganz zuverlässiges Orakel, oder?
Das kann wohl sein.
Genau, uns drei hat es aber auch sofort, egal, Katharina, selbst wenn du den Song wesentlich später gehört hast, aber bei dem Song, ja, der kickt sofort irgendwie. Ne? Also den will man erstmal in Schleife hören, ja.
Der Erfolg des Songs und des ganzen Albums ist auch der Tatsache zu verdanken, dass unerwartet Hilfe von MTV kam. Ganz interessant, das Video wurde gar nicht mit der Absicht gedreht, auf MTV zu laufen. Es war ein ganz normales Promo-Video für eine Fernsehshow.
Ja, für Merv Given TV-Show, weil Tom Petty und And the Heartbreakers, die wollten dort nicht spielen und haben gedacht, sie liefern einfach ein Video ab und dann kann das Video eingespielt werden. Und schön ist, dass dieses Video dann ein zweites Leben erfuhr ab 1981 auf dem Musikvideosender MTV. Da ist es nämlich in Rotation dann gelaufen. Also hat sich gelohnt, nicht nur für die TV-Show, sondern dann auch für MTV.
Ja, ich glaube auch Patty und Mike und die ganze Band, aber Patty ist ja auch ein Nerd, was British Pop und Bands angeht und Coolness. Ne? Ja. Das sah man schon damals ja auch an den Klamotten und überhaupt und an den Einstellungen. Dieses gesunde Bob Dylan-ische oder Rolling Stones-ische Anti-Sein, ne? Gegen nicht nur Establishment, aber auch gegen Medien und Fernsehgesellschaften. Und es war ja obercool, ich erinnere mich, oder ihr wisst es vielleicht auch aus der Historie, dass die großen Bands früher bei Beat Club auch nicht auftraten, sondern die schickten dann Filmchen hin.
Ich kann mich sogar noch daran erinnern. Das sind noch Kindheitserinnerungen von mir,
Ja, das fand man immer, waren die obercoolen Bands, nicht Stones, Beatles und selbst Led Zeppelin oder so. Die schickten dann ein Filmchen und das war natürlich das Coolste. Ich könnte mir vorstellen, das fantasiere ich jetzt, aber dass Patty, dass die das damals auch gesagt haben, we're not going to that damn TV studio, we send them a film or something. Irgendwie sowas.
Kann so
gewesen sein. Wünschte ich mir, dass es so war. Ja.
Wir machen weiter mit dem zweiten Track vom Album. Here Comes My Girl. Eine alte Weisheit sagt ja, Reden ist Silber und Schweigen ist Gold. Bei Here Comes My Girl gilt, Singen ist Silber und Sprechen ist Gold. My Girl, was für ein genialer Kniff, ein Liebeslied, in dem die Strophen gesprochen werden, anstatt sie zu singen, Karl.
Ja, genau. Im Chorus wird dann wunderbar gesungen. Yeah. Sehr emotional. Dies war eben der Song, wo ich irgendwie, weiß nicht, ob es stimmt, aber eben eine Springsteen-Einfluss hören kann. Yeah. Springsteens Einfluss war ja nach seinem großen Album ein großer Einfluss schon als Poet. Mhm. Und dieses ja ein bisschen Springsteenischer Text von dem Arbeiter, der nach Hause kommt, sich die Wunden leckt und die Schnauze voll hat. Und dann kommt seine Frau und alles ist in Ordnung. Oder sein Girl, seine Freundin. Und also ich sehe dann irgendwie einen kleinen Einfluss, denke ich mal.
Und musikalisch könnte man sagen, Springsteen meets the Birds.
Ja. Ja, exakt. Ja, ja, genau. Ah ja, dieser Drumbeat von dum, dum, bum,
bum. Und wie das aufgeht in der Hookline, ne?
Den fand ich mein Leben lang genial. Genial, ja.
Was ich musikalisch bei dem Song super interessant finde, ist, dass der Refrain und die Strophe sind eigentlich von der Intention her genau umgekehrt. Man erwartet ja immer einen sehr intensiven Refrain und eine Strophe, die eher so ein bisschen zurückgeht. Hier ist es genau umgekehrt. Wir haben eine Strophe, die sehr intensiv ist durch dieses Sprechen und fast, er schreit ja dann auch schon fast. Und dann gehen wir so ganz bisschen laid back in den Refrain rein und die Welt geht auf.
Ja.
Also es ist genau eigentlich so vom erwartbaren Arrangement oder von der Komposition her umgekehrt, als man das sonst...
Er hat das gar nicht so machen wollen. Ursprünglich hat er tausendfach versucht, das zu singen und das hat einfach ihm nicht gefallen.
Ja, und es ist genau gut, dass er es so macht, weil dadurch bekommt der Refrain nämlich noch eine höhere Intensität. Als also, obwohl er musikalisch eigentlich ein Stück zurückgeht, wird es aber trotzdem größer als die Strophe.
Das entspricht ja dem Text. Also er schimpft ja in den Versen über sein Leid, dass er Schnauze voll hat von der Arbeit und so weiter. Also da ist er ja agitativ, sag ich mal. Mhm. Und da geht die Tür auf und here comes my girl und er schmelzt dahin und singt.
Ja, es ist wunderschön. Sehr super gemacht.
Ja. Er interpretiert den Text gut, das wollte ich ehrlich sagen, glaube ich.
Mir ist aufgefallen, dass Tom Petty im Video eine vergleichsweise exotische Gitarre spielt, eine Fox Mark 6, die ist auch Teardrop, wird die auch genannt, die hat so eine Tropfenform.
Brian Jones,
Petty wird ja oft mit der 12-seitigen Rickenbacker in Verbindung gebracht. Klar, das Schmuckstück hat er auch auf dem Cover von Damn the Torpedoes aber diese weiße tropfenförmige britische Instrument ist auf jeden Fall auch ein Hingucker. Was macht die Gitarre vom Sound her aus, Karl, oder ist das nur hübsches Beiwerk in dem Video?
Es ist ein bisschen, es hat natürlich die Geschichte, das war die legendäre Brian Jones Gitarre. Wir kennen alle die Klampfe von Brian Jones. So kurz vor Ruby Tuesday, Let's Spend the Night Together in der Stones Phase. Und Petty ist eben auch Fan. Der kleidet sich so und liebt natürlich auch diese Instrumente. Ich muss ehrlich sagen, ich habe zwei mal besessen. Zwei aus dem Grund, weil die erste, ich will das SCA-Wort nicht benutzen. Deshalb habe ich mir eine zweite noch besorgt. Aber außer Kult konnte ich der nicht wirklich viel abgewinnen, muss ich sagen. Ich glaube, das war mehr for the looks.
Ja.
Oder vielleicht auch diesen einen Sound, den Brian Jones dann bei She's a Rainbow gehabt hat oder so. I don't know. Also es war jetzt, ist jetzt kein... Wow, was für ein immenser Klang oder so.
Ja. Die wurden ja teilweise auch in Italien bei Echo produziert, glaube ich. Ne? Das waren ja dann gar keine unbedingt britischen Originale. Weiß jetzt nicht, wie es mit dieser genau war. Also, aber natürlich, das Signature-Instrument von Tom Petty ist die Rickenbacker, die 12-seitige Rickenbacker-Gitarre, die es auch mal als Signature-Modell Tom Petty gab, mit einem speziell von ihm gestalteten Hals. Aber
das jetzt, ist ein anderer Schnack.
Ja. Ja, genau. Aber jetzt kommt man wieder auf diese Geschichte von der Gitarre. Katharina kann ja nicht ohne diese Geschichte zu erzählen. Es ist ein Mythos.
Ich finde die schön. Es ist natürlich eine Legende, aber es passt so. Es passt irgendwie zu Tom Petty, zu diesem Album und zu dem Gefühl, dass er da auch irgendwie seine Helden feiert. Also diese Gitarre, diese 12-seitige Rickenbacker, die er auf dem Cover in der Hand hält, ist angeblich das dritte Modell dieser Art und es ist genau das Modell, das angeblich nach der von George Harrison damals produziert wurde. Also die beiden Instrumente stehen laut Legende in direkter Verbindung miteinander. Die Gitarre gehört ursprünglich Mike Campbell, die gehört ihm gar nicht, die hat er sich für dieses Fotoshooting ausgeliehen. Und Mike Campbell hat auch das eine Legende, diese Gitarre angeblich über eine Zeitungskleinannonce erstanden für $200.
Ich krieg Tränen in die Augen.
Aber wie
das
gesagt,
ging damals noch, ja.
Es ist eine schöne Geschichte, eine Legende, wie auch immer, aber es passt zu dieser Atmosphäre des Albums. Und das ist, glaube ich, das, warum ich diese Geschichte auch einfach so mag. Ja. Ob sie jetzt wahr ist oder nicht,
den anderen
sei dahingestellt.
Den anderen Teil der Geschichte könnt ihr in unserer Folge zu A Hard Day's Night hören. Da erzählen wir nämlich, wie die Beatles, respektive George Harrison, durch einen ganz geschickten Marketing-Schachzug an diese Gitarre gekommen ist. Und die dann prägend wurde für den Sound der Beatles auf A Hard Day's Night oder auch für den Sound der Birds.
Und Petty ist ja auch der allergrößte Birds-Fan schlechthin. Hat ja später auch mal Roger McGuinn produziert, ja. So eine Freundschaft entstanden.
Ich finde das ja total, ich muss das jetzt nochmal sagen, wie wenn man spürt, wovon die Musiker beeinflusst sind und was sie mögen, was sie lieben, von welchen Bands sie selbst Fan sind. Das macht für mich auch so ein Album aus, weil es einfach zeigt, dass Musik nicht in einem luftleeren Raum stattfindet und dass auch Songwriting und Komposition, das hängt immer von Vorbildern, von Dingen ab, die man schon gehört hat. Das kommt nicht einfach so. Und das finde ich so schön bei Tom Petty, dass der das auch so zelebriert und dass er auch, und das ist jetzt ein Gefühl, was ich habe, das kannst du, Karl, vielleicht vielleicht noch besser einordnen. Tom Petty ist für mich auch so ein Verbinder. Ja, also ja, dann später total auch mit den Traveling Wilburys, da hat er ja auch wieder Musiker zusammengebracht und verbunden. Er hat da zwar seine eigene Vorstellung, aber er ist immer irgendwie ein Verbinder von Menschen, von Musik, von Musikgeschichte, von Sounds. Und so sehe ich ihn auch irgendwie so als Netzwerker und auch als irgendwie zugewandter, also der Musik immer zugewandter Mensch.
Hm. Absolut. Das ist richtig. Das ist eigentlich das Wunderbare, was Keith Richards immer sagt. I'm playing to pass it on. Aber pass it on macht Keith ja eigentlich nur mit seiner Band. Und Petty hat sich, wie du schon sagst, Katharina, immer sehr als Networker, weil er unbedingt die Flagge, in egal welcher Zeiten, wo der Rock'n'Roll schon mal wieder totgesagt wurde, Petty hat ja immer für seine Idole Feuer und Flamme immer versucht, die Flagge hochzuhalten. Mhm. Und wenn so Roger McGuinn keinen Plattenvertrag mehr bekommen hat, dann hat Petty sich drum gekümmert, weil er es wichtig fand, dass das weiterlebt, ne? Dass diese Musik und die Phase in der Popmusikgeschichte weitergetragen wird, ne? Ganz mhm. wichtig.
Das nächste Stück ist eine Hymne.
Das mache ich übrigens auch.
Zweifellos.
So habe ich dich auch kennengelernt.
Wir haben dich ja sozusagen als Netzwerker vorgestellt hier vorhin.
Ich finde das so wichtig, ja. Aber das kann ich, deshalb kann ich das so gut. Patty ist halt Fan durch und durch und das geht nicht nur über die Schuhe und die Hosen, sondern das ist unbedingt die Musik und das soll weiterleben. Ne?
Das nächste Stück ist eine Hymne an Verlierer, die auch mal ein Stück vom Kuchen abbekommen oder in diesem Fall eine Nacht mit Cindy. Hier kommt Even the Losers und wir gehen mal direkt in die Hookline rein. Katharina, was hat's mit dem Loser und mit Cindy auf sich?
Cindy ist, würde ich sagen, die Jugendliebe von Tom Petty in der Highschool. Und sie hat sich aber wenig für ihn interessiert, bis auf einen Abend, den sie miteinander und mit Freunden verbracht haben. Ich schätze, Lagerfeuer rauchend, kommt ja auch im Song drin vor. Ja. Er hat gemerkt, sie interessiert sich plötzlich für ihn, weil er Musik macht, weil er Rockstar vielleicht ist, weil er in einer Rock'n'Roll-Band spielt, was auch immer. Auf jeden Fall hat sie sich für ihn dann interessiert an diesem Abend. Sie haben die Nacht miteinander verbracht und morgens sagt sie dann zu ihm, so, aber unsere Beziehung ist jetzt auch schon beendet. Also sie hat ihn dann verlassen. Es ist so eine Hymne für die Außenseiter, die auch so ein bisschen, oder so hat Tom Petty zumindest beschrieben, oder für Menschen, die auch gerne in der Vergangenheit schwelgen und dann nochmal zurückgehen. Aber es ist eine optimistische Nummer, also Even the Losers are lucky somehow, singt er ja irgendwie. Yeah. Also auch die Verlierer, die haben irgendwann mal Glück. Das ist ja so die Aussage an dieser Stelle.
Auch zum Gitarrensolo von Mike Campbell gibt es eine schöne Geschichte. Manchmal ist es nämlich gar nicht so schlecht, zurückzudenken an seine Helden zum Beispiel. Wir hören mal rein. An der Stelle war das ja sogar so, dass Mike Campbell nicht so genau wusste, was er spielen soll. Und Petty hat wirklich gesagt, nun, was würde Chuck Berry tun? Und dann, dann hat es geklappt.
Aber ich liebe auch diese melodiösen, einfach strukturierten Soli von Mike. Und
es ist kein Geknete dabei. Ne? Es hat alles, es ist immer alles gerade und klar.
Es ist nachvollziehbar. Songdienlich. Ja. Und das kann nicht jeder Gitarrist. Also ein songdienliches Solo, also sich praktisch so auf den Song einlassen, auch zu hören, was dazu passt. Also Mike Campbell kann das. George Harrison, finde ich, kann das auch.
Mhm. George Harrison. Ja. Joe Walsh ist ein Meister davon. Der hat auch nie schneller als ein bisschen gekniedelt, hat er nie. Ne? Ja, das war für mich auch so ein großes. Immer die richtigen Töne, Bonnie Raitt, immer nur die richtigen Töne und weniger ist mehr, aber die richtigen melodiösen Sachen, ja, wunderbar. Aber Katharina, du sagst schon eigentlich, der Urvater des Nichtkniedelns ist eigentlich George Harrison auch, ne? Mhm. Ja, wunderbar. Steve Cropper, ja.
Lass uns noch mal in den Anfang reinhören. Da wird man nämlich Zeuge der Aufnahme des Demo-Tapes im Home-Studio, auch wenn es vielleicht hinterher wieder aus der Home-Studio-Aufnahme in die Studioaufnahme reingebaut wurde. Aber es ist eine wunderschöne Anekdote, dieses sehr originelle Intro. Katharina, wer stellt da warum fest, so muss man sagen, dass es sich nur um normale Geräusche handelt da?
Das ist die Frau von Mike Campbell, Marcy. Und wir haben ja vorhin schon darüber gesprochen, dass sie das Album zu Teilen eben im Homestudio von Mike Campbell aufgenommen haben. Und seine Frau hat Wäsche gewaschen und die Waschmaschine ist auf den Aufnahmen gelandet. Und die Band hat sich wohl beschwert, was ist denn das jetzt hier plötzlich auf der Aufnahme? Und sie schrie dann von hinten und sagte... It's just a normal noises in here. Es sind einfach ganz normale Geräusche hier. Ich muss auch mal Wäsche waschen. Genau.
Wir kommen zu Don't Do Me Like That, jener Nummer, die eigentlich die Jay Giles Band spielen sollte und dann doch der größte Hit vom Album Damn the Torpedoes wurde. Mehr gleich dazu. Don't do me like that. Ein Hit mit einer erstaunlich langen Geschichte, Katharina.
Ich möchte ganz kurz was zur Musik sagen, weil es mir an der Stelle besonders aufgefallen ist. Das Arrangement von den Songs von Tom Petty and the Heartbreakers, vor allem auf diesem Album und auch zu Teilen schon auf den Alben davor, ist ein anderes oder ein bisschen anderes wie bei anderen Bands in dieser Zeit und auch davor. Sie klingen mehr wie ein Kammerorchester, wie eine kleine Besetzung, eine kleine klassische Besetzung.
Ein Leitorchester, wie man im Englischen tatsächlich.
Ja, ja, ich möchte es kurz ausführen. Also in einer Band hat ja eigentlich jeder seine Rolle und die zieht da durch. Erstmal. Ja, in so einer kleinen kammermusikalischen Besetzung hat natürlich auch jedes Instrument seine Rolle, aber es ist doch so, dass ja auch die Melodieführung mal wechseln kann, dass man mal andere Klangfarben erzielen möchte und so weiter. Also man ist ja in der Klassik da sehr, sehr flexibel und ist nicht ganz so auf Rollen festgefahren, wie jetzt erstmal in der Bandstruktur.
Kann man sagen, nur damit ich das verstehe, dass in einem Kammerorchester sozusagen mehr Freiraum ist für die Instrumente?
Na, das möchte ich so nicht sagen, aber manchmal greifen die ein bisschen, das auf jeden Fall, als in der großen Orchesterbesetzung,
damit ich verstehe. Ja.
Aber, und die greifen viel, viel enger noch ineinander. Mhm. Und Tom Petty macht das hier genauso, oder das Arrangement macht das hier genauso. Wir haben zum Beispiel das Klavier, was Teile vom Schlagzeug übernimmt. Wie so eine...
Ja, perkussiv.
Genau.
Ne?
Da durchgeht. Und so arrangiert Tom Petty auch viele Songs, wo die Instrumente oft auch Aufgaben von dem anderen mit übernehmen.
Das meine ich. Ja, ja.
So.
Genau.
Und das ist tatsächlich eher so ein kammermusikalischer Gedanke, als jetzt weniger ein Pop-Rock-musikalischer Gedanke.
Das war das, was ich mit Freiraum meinte, dass man also sagt, man ist nicht so festgelegt, sondern kann quasi was anderes noch mit übernehmen,
genau,
weil es einfach eine kleinere Einheit ist. Spannende Geschichte. Aber jetzt erzähl mal die lange Geschichte.
Die lange Geschichte kurz. Der Song ist 1974 schon aufgenommen worden, und zwar ja von seiner ersten Band, wir haben schon drüber gesprochen, Mutt Crutch. Und dann wollte Tom Petty diesen Song der Jay Giles Band anbieten. Er hat sie ihnen auch angeboten, sie haben abgelehnt, weil sie zu dem Zeitpunkt schon das Album fertig aufgenommen hatten und dieses Album schon im Mix war.
Mhm.
So. Also kam dieser Song nicht mehr da drauf.
Hätte aber, wie wir schon festgestellt haben, durchaus gepasst. Ja.
Genau. Und Jimmy Iovine war dann derjenige, der Tom Petty davon überzeugt hat, dass dieser Song auf dieses Album gehört. Und nach den Ausführungen von Carl können wir uns auch vorstellen, dass er das wohl auch vehement getan hat.
Ja,
dass er auch gesagt hat, du bist ja bescheuert. Jay Giles Band, das ist doch ein Hit. Wir brauchen den Song, ja.
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 Und der Song ist entstanden, wie schon gesagt, 1974, noch mit der Band Mudcrutch, als er von Florida nach L.A. gefahren ist. Also sie sind ja umgezogen, weil sie ja die Plattenfirma gesucht haben, haben wir schon ausgeführt zu Beginn des Podcasts. Und er hat den Song im Auto geschrieben. Also dieser Ausspruch, Don't do me like that, kommt von seinem Vater. Mhm. Den hat er so im Kopf. Also komm mir nicht so, mein Sohn. Oder mach mich nicht so an. Oder wie auch immer. Und es geht aber eigentlich im Song darum, er hat mal wieder auch eine zwischenmenschliche Beziehung.
Oder auch, tu mir das nicht an. Könnte man auch übersetzen,
ja,
oder?
Ja, genau. Also es geht auf jeden Fall da wieder um eine zwischenmenschliche Geschichte, wie Karl ja auch schon ausgeführt hat, dass das Tom Petty oft als Grundlage nimmt. Und er warnt oder er bittet ein Mädchen, ihn eben nicht zu verlassen, da er gerade auch einen Freund hat, dem kürzlich das Herz gebrochen wurde.
Ja. Ja. Schöne Geschichte, aber...
Also don't do me like that.
Ja, genau. Aber ich muss nochmal auf diese Mudcrutch-Version zurückkommen. Wir haben die nämlich hier liegen. Und ich finde, da kann man hervorragend hören, was Karl vorhin ausgeführt hat, was Producerarbeit mit ein paar Jahren Pause dazwischen, wie Producerarbeit, wir hatten es ja oft in Meilensteinen schon davon, einen Song zum Perlen, zum Glänzen bringen kann. Wenn wir uns jetzt die Mudcrutch-Aufnahmen anhören, die ist ja gar nicht schlecht. Aber die Tom Petty-Aufnahmen, Tom Petty in the Heartbreakers, hat natürlich diese Brillanz. Wir hören mal das Original. Dann kommt eben in der Tom Petty and the Heartbreakers-Version noch der Feenstaub drauf. Auf besonderen Wunsch von Karl Kalten haben wir jetzt noch die Nummer hier für euch. Louisiana Rain beginnt recht ungewöhnlich, wie man schon hier hören kann. Hier kommt nochmal so ein bisschen Studio-Atmosphäre. Louisiana Rain. Karl, du hast die fünfte Nummer hier vorgeschlagen, die beim Podcast besprechen. Louisiana Rain eben, die Ballade, die das Album beschließt, ist das. Erzähl uns, warum dir die Nummer so wichtig ist.
Ja, wir brauchten zum einen noch eine Nummer. Ihr hattet ja die anderen tollen, die ich genauso gewählt hätte. Und da habe ich gesagt, welche Nummer geht noch direkt in mein Herz? Und auch bei diesem Song, so eine Geschichte kann man gar nicht so genau erklären. Ich musste gestern meiner Freundin Melanie erklären, warum ich War on Drugs generell so toll finde, weil die Akkordenstruktur und Auflösung gewisser Akkorden, Sus-Akkorde, weniger Akkorde, plus das Gefühl drumherum, kann man gar nicht erklären. Das ist wie, welche Farbe gefällt dir? Irgendwas toucht mich da, beinahe, dass ich ja nicht heulen muss, aber dass ich emotional werde. Und dann diese schöne Geschichte, dieser Text, ich glaube, das ist kein Einfluss, aber das hat auch so ein bisschen We've Been in Mississippi a Day Too Long von Dylan oder so. So ein wunderbares, surreales, man macht sich selber einen Film, was mit dieser Dame aus San Diego, die sich den Sailor Boys hingibt, was er mit der hatte und die nicht vergessen kann. Was weiß ich, da läuft dann plötzlich, jeder hat seinen eigenen Film. Ne?
Yeah.
Ich hatte noch eine andere Assoziation, Karl, und zwar Me and Bobby McGee von Kris Kristofferson, beziehungsweise ja dann von Janis Joplin gesungen, weil Tom Petty singt ja auch Louisiana Rain is soaking through my shoes, I may never be the same when I reach Baton Rouge. Und sie singt Busted Flat in Baton Rouge, waiting for a train. Also sie ist ja so in so einem ähnlichen Feeling, also dass dieser Regen in Louisiana, ne, in beiden Teilen oder abgebrannt in Baton Rouge. Baton Rouge ist ja die, sozusagen, wenn man so will, die Hauptstadt von Louisiana. Mhm. Also ich hatte da sofort so eine Assoziation da irgendwie, ich weiß nicht.
Ich sowieso, weil beinahe alle Songdogs-Alben kommen aus der Gegend. Aus den Dockside Studios, ja. Ja, in Lafayette. Ja, nee, da hast du recht. Und ja, wir wissen ja, dass, okay, andere Geschichte, dass Bobby im Original eigentlich ein Mädchen ist und dass Janice da einen Mann draus gemacht hat. Mhm.
Ja, Karl.
Auch eine Sekretärin, wo wir schon vorhin bei Sekretärin waren. Bobby war die Sekretärin von Kris Kristoffersens Plattenfirma, glaube ich. Irgendwie sowas.
Karl, wir kommen zum Schluss unseres Podcasts und da fragen wir immer nach dem Vermächtnis. Was bleibt von Damn the Torpedoes, von Tom Petty and the Heartbreakers? Was ist das Vermächtnis?
Absoluter Meilenstein, ein Soundstein, wo Katharina gerade noch sagte, dieses Kammerorchester-Ding, das ist einfach so aufgeräumt und cool gespielt, dass man wirklich zwischen den Instrumenten, es ist komplett nicht überladen. Das eine webt sich ins andere, aber man kann zwischen denen, ich kann von Benmont zu Mike gehen und ich kann mich überall hinstellen und überall mich genau reinfokussen. Diese Transparent und dieser große schwebende Iovine-Sound, egal wie schwer er entstanden ist. Später ist man ja doch wieder zu mehr rudimentären Aufnahmetechniken zurückgegangen, die Heartbreakers. Aber das Album ist einfach Meilenstein, so wie Pet Sounds auch oder andere große Alben, ja. Also Tag oder Nacht, wenn du das Ding anmachst, dann bin ich sofort dabei. Dann sitze ich im Bett oder fahre um die Kurve im Auto. Also das kannst du mir immer spielen.
Katharina sitzt
zur Hochzeit, zur Beerdigung, zu anything.
Katharina sitzt da selig lächelnd und ich habe mir das Gefühl, sie kann da gar nicht mehr viel dazu sagen. Das ist alles gesagt, oder?
Karl hat mir aus dem Herzen gesprochen.
Dann bin ich ja froh, dass wir hier diesen Meilenstein so schön besprochen haben zusammen. Ich danke euch beiden. Und das war's mal wieder. Danke, Karl.
Ja, yeah, don't do me like that. Nee, sorry. Nee, ich sag mal Dan the Torpedoes.
Ja, so. Yeah. Volle Kraft voraus. So, und wenn ihr jetzt noch nicht genug von guten Musikpodcasts habt, dann gebe ich euch noch eine Empfehlung. In der ARD Audiothek gibt's auch viele andere Musikpodcasts, zum Beispiel Urban Pop.
Warum wird Bruce Springsteen eigentlich der Boss genannt? Woher kommen die Songideen von Amy Winehouse oder Joni Mitchell?
War Yoko Ono wirklich der Grund für die Trennung der Beatles?
Antworten auf diese und noch viele weitere spannende Fragen aus der Welt der Popmusik gibt es im NDR-Kultur-Podcast Urban Pop. Mit mir, Peter Urban.
Und mit mir, Oke Bandixen.
Alle zwei Wochen sprechen wir bei Urban Pop über wichtige Persönlichkeiten aus der Popmusikszene. Wir erzählen Insider-Stories und analysieren Popmusik-Klassiker.
Peter hat schon in London ab den 60er Jahren Musiker getroffen, die später berühmte Stars wurden. In vielen seiner Sendungen hatte er großartige Künstlerinnen und Künstler zu Gast. Er war auf unfassbar vielen und ziemlich legendären Konzerten und ist außerdem selbst Musiker. I'm a rockin'
man. Unseren Musik-Talk-Podcast Urban Pop findet ihr in der ARD Audiothek und wo es sonst gute Podcasts gibt.
Hört auf jeden Fall rein. Wir freuen uns auf euch.